أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد،
صل على محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. Wenn wir den heiligen Koran fragen würden: O heiliges Buch Gottes, O Allah, beschreibe uns den Charakter des Siegels der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dann kommt die Antwort: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Das bedeutet so viel wie: und wahrlich, du besitzt hohe Charaktereigenschaften, hohe Tugenden, eine großartige Moral. Das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wurde für die Menschen als Leuchte, als Führung, als jemand entsandt, der die Menschheit aus der Dunkelheit ins Licht führt. Wie wir letzte Woche den Vers zitiert haben: Bismillahirrahmanirrahim. Ja, ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Das heißt, eine Leuchte für die Menschheit, dass er sie aus der Dunkelheit ins Licht führt. Der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wurde deshalb als die beste Schöpfung zu den Menschen entsandt und als Siegel der Propheten. Er versiegelte die Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Die Religion bei Gott ist eins, und das ist der Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam, sagt der Koran ganz klar und deutlich. Wahrlich, die Religion bei Gott ist der Islam, also die Ergebung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, der Prophet Nuh a.s. kam mit einer Gesetzgebung, Ibrahim kam mit einer Gesetzgebung, Musa, Isa, sie kamen mit verschiedenen Gesetzgebungen, aber sie alle waren auf dem Weg des Tauhid. Sie alle riefen zu Allah subhanahu wa ta'ala auf, sie alle riefen zu den Propheten auf, sie alle riefen zum Glauben an den Tag der Auferstehung auf. Das heißt, die Propheten waren alle auf einem Weg. Und gerne wird dieses Beispiel immer getroffen, wenn man beispielsweise gefragt wird, vor allem von den Nichtmuslimen: Warum hat Gott so viele Religionen entsandt und nicht eine einzige Religion? Wieso kam nicht Adam direkt mit dem Islam und fertig? Wozu erstmal Adam und dann alle Propheten und dann erstmal Nuh und Ibrahim und Musa und Isa und dann Muhammad sallallahu alaihi wa alihi? Wozu dieses ganze, in Anführungszeichen, Theater, sage ich mal, wie sie es mit ihren Worten formulieren? Warum kam nicht Adam alaihi salam mit dem Islam und fertig? Oder der erste Prophet war Muhammad sallallahu alaihi wa alihi und fertig? Hier kann man immer schön mit diesem Argument kommen und sagen: Wenn jemand zur Schule geht, steigt er direkt in die 13. Klasse ein, steigt er direkt ein und macht das Abitur, oder kommt er zuerst in die 1. Klasse, dann in die 2., dann in die 3., dann in die 4.? Er wird weitergebildet und wird immer intellektueller, und sein Intellekt nimmt größere Formen an und sein Horizont wird immer weiter, bis er irgendwann die Klasse des Abiturs erreicht und dort dann sein Abitur macht. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen genauso auf diesem Weg geführt. Schritt für Schritt hat er sie auf dem geraden Weg geführt, bis dass das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kam und alle Religionen zuvor versiegelt hat und gesagt hat: Ich bin der letzte Prophet, ich bin der letzte Gesandte. Diese Gesetzgebung, mit der ich jetzt komme, gilt bis zum Tage der Auferstehung. Und damit war die Religion Gottes vollkommen. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Und ohne Zweifel geschah diese Vervollkommnung nicht nur durch den Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, sondern auch durch die Wilaya von Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Wir sehen also, der Prophet sallallahu alaihi wa alihi war ein Hujja Gottes, ein Beweis Gottes für seine Schöpfung. Er tritt mit dem besten Vorbild und dem besten Beispiel zu den Menschen heran, um der Menschheit zu zeigen: Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt. Deshalb, wenn wir uns das Leben des Gesandten Gottes anschauen, sehen wir zahlreiche Lehren, die wir von seinem Leben mitnehmen können. Und wir als Anhänger des Propheten sallallahu alaihi wa alihi sollten uns ein Beispiel an ihm nehmen. So wie der Koran sagt: Und wahrlich, der Prophet ist euch ein erhabenes, ein gutes Beispiel. Das heißt, wir sollten uns an den Propheten ein Beispiel nehmen. Beispielsweise ein Beispiel hinsichtlich seines Gottesdienstes, seines Gottgedenkens. Wir haben schon öfters diese Beispiele genannt, wo der Prophet im Gebet stand, seine Füße angeschwollen waren. Über den Propheten wird beispielsweise berichtet, dass er stets in einem Zustand des Gottgedenkens war. Man hat niemals gesehen, dass seine Lippen mal ruhig waren. Immer pries er Allah subhanahu wa ta'ala, immer lobte er Allah subhanahu wa ta'ala, immer bat er Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung, machte Istighfar. Wenn er sprach, dann sprach er Gutes zu den Menschen. Wenn er was sagte, dann keine Worte, die sein Gegenüber verletzen konnten. Das heißt, manchmal sagen wir Dinge und wir denken nicht genau darüber nach. Und diese Dinge, die wir sagen, wir meinen es vielleicht nicht böse, aber das, was wir sagen, kann den anderen verletzen. Das beste Beispiel ist, wenn wir aus Spaß jemanden fertig machen. Das ist vor allem unter Jugendlichen weit verbreitet. Ich mache doch nur Spaß. Und dann sagt man Dinge, die einen verletzen können. Offensichtlich wird man das vielleicht nicht deutlich machen. Nein, man wird auch lachen, damit man cool vor seinen Freunden dasteht. Man wird sich nichts anmerken lassen. Aber eventuell hast du mit diesen Worten sein Herz verletzt. Das ist eine Sache, wofür du am Tage des Gerichts gerade stehen musst. Die Überlieferungen sagen, derjenige, der seinen Bruder mit einem bösen Blick anschaut, mit einem bösen Blick, schon das ist eine Sünde, die dir zu Lasten gelegt wird. Du schaust ihn mit einem bösen Blick an, sodass er dadurch traurig wird. Das ist etwas, was dir am Tage des Gerichts vorgehalten wird. Wieso hast du deinen gläubigen Bruder so angeschaut und ihn damit traurig gemacht? Wieso hast du diese und jene Worte zu ihm gesagt? Wieso hast du das und das zu ihm geschrieben? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam lehrt uns durch seine Moral, dass wir gut mit den Menschen umgehen sollten. Der Prophet lehrte uns, dass wir immer hilfsbereit sein müssen. Wie viele Geschichten kennen wir aus dem Leben des gesamten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass er durch die Straßen lief und jemanden sah, der Hilfe benötigte und er ihm geholfen hat. Ohne zu fragen, kriege ich was dafür, ohne zu sagen, ich habe aber so viel zu tun, ohne zu sagen, ich bin doch der Gesandte Gottes, ich bin das Siegel der Propheten. Ich in meiner Position soll einem armen Mann helfen. Der Prophet war sich für nichts zu schade. Der Prophet in seiner Bescheidenheit war einer von den Menschen. Er bevorzugte die Anwesenheit der Armen, der Weisen, der Unterdrückten. Der Prophet hätte genauso auch reich sein können. Er hätte genauso viele Reichtümer anhäufen können. Das wäre für ihn kein Problem gewesen. Aber er bevorzugte die Anwesenheit der Armen, der Weisen, diejenigen, die unterdrückt waren. Er war stets bei ihnen zu finden. Das sind alles Dinge und Eigenschaften, die wir vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lernen sollten und in unser Leben einbringen müssen. Nicht umsonst sagen wir, dass der Prophet unser Vorbild ist. Wir sind Anhänger des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das bedeutet aber, dass wir auch Eigenschaften von ihm mitnehmen für unser Leben und in unser Leben einbringen müssen. Und eine dieser wunderschönen Eigenschaften, die wir im Leben des gesamten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa sallam finden, ist die Eigenschaft der Loyalität. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war eine loyale Person. Und ich will diesen Vortrag mal ein bisschen interaktiv, sage ich mal, gestalten, sondern ich will nicht hier einfach 40, 50 Minuten vorne sitzen und reden und die Hälfte schaut auf ihr Handy oder schläft ein oder redet oder macht irgendwas anderes. Das könnt ihr auch sicherlich zu Hause machen, dafür müsst ihr nicht herkommen. Sondern wenn ich jetzt in die Runde fragen würde, was ist für euch Loyalität? Was versteht ihr darunter? Was wäre die Antwort? Ihr könnt gerne Handzeichen geben und dann will ich einfach mal schauen, was versteht ihr unter Loyalität? Was ist das Al-Wafa auf Arabisch? Was ist Loyalität? Oder anders gefragt, vielleicht kommt ihr dann besser darauf, was ist das Gegenteil von Loyalität? Was würdet ihr sagen?
Verrat.
Verrat, richtig. Ja?
Bedingungslose Treue.
Das ist Loyalität, meinst du in dem Fall, genau. Als Gegenteil von Loyalität, Verrat, wie der Bruder gesagt hat, ich finde, vielleicht kommt man dann schneller auf diesen Begriff. Bedingungslose Loyalität, was gibt es noch für Meinungen? Was ist für euch Loyalität? Wann ist eine Person für euch loyal und wann nicht? Was sagt ihr?
Wenn sie ehrlich und authentisch ist.
Ehrlich und authentisch, ja.
Wenn die Person auch vor allem selber nicht schlecht über andere redet, kann man sich vielleicht sicher sein, dass es auch bei einem selber nicht ist.
Genau, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn eine Person vor dir nicht schlecht über andere redet, kannst du sicher sein, dass diese Person auch nicht bei anderen schlecht über dich reden wird. Deswegen ist die Freundschaft zu denjenigen, die lästern, extrem gefährlich. Weil derjenige, der in deiner Anwesenheit über andere lästert, wird bei den anderen auch über dich lästern. Wo ist dann das Problem? Diejenigen, die immer zu dir kommen, sagen, ja, die und die Person hat das und das gemacht und das und das. Glaube mir, ein paar Minuten später geht er zur anderen Person und redet genau das Gleiche auch über dich. Die Freundschaft mit Leuten, die lästern, ist sehr, sehr gefährlich. Deswegen sagen die Überlieferungen, man soll sich von Runden entfernen, wo gelästert wird. Denn derjenige, der lästert und zuhört und nichts unternimmt, ist gleich dem, der lästert. Und wir haben einmal in dem Vortrag über das gute Gebieten und schlechte Verwehren, wenn ihr euch erinnern könnt, darüber gesprochen, dass wenn wir alle dieses Prinzip befolgen würden, das gute Gebieten und das schlechte Verwehren, und stellt euch vor, wir sind in einer Gruppe mit 5 oder 6 Leuten, einer fängt an zu lästern, und stell dir vor, die anderen 5, die da sind, jeder fängt an zu sagen, ist es gerade dein Ernst? Lästerst du gerade über jemanden? Würdest du sein totes Fleisch jetzt hier essen wollen? Und der andere sagt, ja, das ist wirklich nicht gut, was du gerade machst. Lass uns das Thema wechseln. Der andere sagt, bitte, mach sowas nie wieder, sonst komme ich nicht mehr zu den Jugendtreffen, die wir machen. Stell dir vor, alle würden so empfindlich reagieren, wenn eine Person lästert. Meint ihr, diese Person wird noch irgendwo anders lästern? Ja, wenn er extrem eine große Krankheit im Herzen hat, wird er irgendwo anders gehen, über die gesamte Gruppe lästern. Das kann sein, das weiß man nicht. Aber in der Gruppe wird er nie wieder lästern, weil er weiß, wenn ich das mache, dann werden mich alle anderen quasi in dem Sinne angreifen. Aber wenn jemand lästert und ich sage zu ihm, ja, erzähl mal weiter, was ist dann passiert, und der andere sagt, boah, du bist ja richtig cool, dass du uns das erzählst, und der andere sagt, ja, erzähl mal weiter, was ist danach passiert, dann wird er motiviert. Das ist nicht das gute Gebieten und das schlechte Verwehren. Deswegen ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Jemand, der nicht lästert, diese Freundschaft sollten wir suchen. Was ist für euch weiter Loyalität? Was sagt ihr dazu? Was ist dieser Begriff für euch? Was gibt es noch für Ideen und Vorschläge?
Zu seinem Wort stehen.
Zu seinem Wort stehen, also Ehrlichkeit könnte man sagen. Richtig. Noch bestimmte Vorschläge? Ja? Ein Verteidigen seiner Abwesenheit in erster Linie, denke ich mal, ja? Jemand, der sich an seine Werte und Prinzipien hält. Also wir sehen, es gibt schon eine bestimmte Vorstellung von dem, was Loyalität ist. Also wenn man beispielsweise im Internet nach den Synonymen für das Wort Loyalität sucht, dann findet man Begriffe wie beispielsweise Treue, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Rechtschaffenheit, Vertrauenswürdigkeit, Wahrhaftigkeit, Zuverlässigkeit. Das sind alles Eigenschaften, die leider im Laufe der Zeit bei vielen verloren gegangen sind. Viele von uns durchleben gerade eine Zeit, wo viele Werte, die früher essentiell waren und die eigentlich immer noch essentiell sind, die aber im Laufe der Zeit verloren gehen. Vertrauenswürdigkeit ist eines der Punkte. Inwiefern kann ich wirklich noch einem Freund vertrauen oder jemandem vertrauen, wenn ich ihm was erzähle oder was schreibe? Wie sicher kann ich mir sein, dass ich einer Person, der ich vertraue, und ihr etwas schreibe oder etwas schicke oder etwas mache, dass nicht sofort ein Screenshot gemacht wird und an 1000 andere Leute verschickt wird? Wie kann ich mir da heutzutage sicher sein? Wie kann ich mir sicher sein, dass die Geheimnisse, die ich jemandem anvertraue, dass sie auch wirklich bei ihm bleiben und nicht direkt an 2, 3 Leute weitergesagt werden? Das waren früher Prinzipien und Werte, auf die viele Wert gelegt haben. Heutzutage leider immer wenige. Immer weniger. Und auch wenn wir uns die Gemeinschaft und die Gesellschaft als Gesamtes anschauen, sehen wir, dass Werte wie Familie immer weniger eine Rolle spielen, leider. Dass immer mehr Leute sagen, wozu in frühem Alter eine Familie gründen, wozu früh heiraten, ich genieße erstmal mein Leben in Anführungszeichen, genieße erstmal mein Leben, ich bin noch jung, ich lasse es erstmal krachen und irgendwann, wenn ich 35 bin, fertig studiert habe, gearbeitet habe, eine bestimmte Karrierestufe erreicht habe, dann kann ich darüber nachdenken, ob ich vielleicht heirate und eine Familie gründe, vielleicht. Ja, und die meisten holen sich dann eine Katze und einen Hund und denken sich, okay, wozu dann auch noch Kinder, die kosten nur Geld und Nerven. Das heißt, wir sehen auch draußen die Gesellschaft, die Welt verändert sich. Bestimmte Werte, die eine große Rolle im Leben des Menschen spielen, speziell im Leben der Muslime eine Rolle spielen, verlieren immer mehr an Bedeutung. Und das ist eine extrem gefährliche Entwicklung, der wir entgegenwirken müssen. Dass wir so eine Punkte wie Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Ehrlichkeit, Loyalität, dass wir diese Punkte und diese Eigenschaften versuchen, in uns zu wahren und diese auch weiterzugeben. Dass wir uns mit Leuten abgeben, als Freunde nehmen, die diese Eigenschaften haben. Und wenn wir sehen, dass jemand diese Eigenschaften nicht hat, ihn dazu bringen, zu erkennen, wie wichtig diese Eigenschaften sind. Und einer dieser Eigenschaften, die im Laufe der Zeit immer mehr an Bedeutung verliert, ist leider die Eigenschaft der Loyalität. Und wir haben jetzt gesagt und einige Dinge erwähnt, was viele darunter verstehen. Loyalität quasi, mit anderen Worten, treu zu sein jemandem gegenüber. Treu zu sein gegenüber dem Ehepartner. Treu zu sein gegenüber der Familie. Treu zu sein gegenüber den Freunden. Treu zu sein gegenüber den Bekannten. Und loyal zu sein sogar gegenüber den Feinden. Und was ich damit meine, sehen wir, anhand des Lebens des gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wenn wir uns das Leben des gesandten Gottes sallallahu alaihi wa alihi anschauen, finden wir diverse Beispiele, die aufzeigen, wie loyal der Prophet war, sowohl zu Freund als auch zu Feind. Zu den Freunden beispielsweise. Wie wir wissen, im Jahre 7 nach der Hijra hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Mekka friedlich erobert. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm den Sieg versprochen. Ohne ein Gemetzel, ohne ein Krieg, ohne Blut, ohne Schwert, ohne Tod hat der Prophet sallallahu alaihi wa alihi Mekka erobert. Der Prophet sallallahu alaihi wa alihi, es wird berichtet, dass der Prophet am Berg von Safa stand und dort Gebete verrichtet hat, Dua rezitiert hat. Ihr wisst, Safa und Marwa, die zwei Hügel neben dem Masjid al-Haram, neben der Kaaba. Der Prophet stand dort, hat gebetet, hat Dua rezitiert. In der Nähe gab es einige von den Ansar, das heißt diejenigen, die von Medina mit dem Propheten gekommen sind nach Mekka. Sie waren mit ihm und sie haben diskutiert. Sie haben sich die Frage gestellt, Moment mal, jetzt, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi seine Geburtsstadt wieder erobert hat, er ist wieder in seiner Heimat, in Mekka, hier ist er aufgewachsen, hier ist er groß geworden, er war jetzt eine kurze Zeit bei uns, wird er jetzt wieder hier zurückkehren? Wird er uns verlassen? Wird er uns alleine lassen, wir Leute von Medina und hier nach Mekka zurückkehren oder nicht? Und sie haben diskutiert, sie haben sich gefragt, wird der Prophet jetzt hier bleiben oder gehen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, als er fertig war mit dem Gebet und dem Dua, hat gemerkt, okay, da ist eine Gruppe, die diskutieren über irgendwas. Irgendwas beschäftigt sie. Der Prophet ging zu ihnen. Was ist los? Über was redet ihr? Über was diskutiert ihr? Sie sagt, nein, nein, nichts, o Gesandter Gottes, alles ist gut. Er sagt, nein, berichtet mir, über was redet ihr? Sie sagt, nein, nein, o Gesandter Gottes, macht dir keine Gedanken, alles ist gut. Ein drittes Mal fragt er sie, ich beschwöre euch, sagt mir, worüber habt ihr geredet? Und sie sagten, o Gesandter Gottes, wir fürchten, dass jetzt, wo du Mekka zurückerobert hast, deine Geburtsstadt, die Stadt, wo du aufgewachsen bist, wo du so viele Jahre deines Lebens verbracht hast, wir fürchten, dass du jetzt wieder hier wohnen wirst und uns in Medina alleine lassen wirst. Wir haben Angst davor. Wir lieben dich, o Gesandter Gottes. Und jetzt schaut die Loyalität des Propheten, was er sagte. Er sagte, hey Hayhat, al-mahya, mahyakum, wal-mamatu, mamatukum. Das heißt, Hayhat heißt sowas wie weit entfernt. Ihr alle kennt den Ausspruch, Hayhat min nadhilla, weit entfernt. Der Prophet sagte, das Leben ist mit euch und der Tod ist mit euch. Ihr seid die Leute, die mich aufgenommen haben in der Zeit der Not, wo niemand mich wollte, wo alle mich verfolgt haben, wo alle meinen Tod wollten, wo niemand mir geglaubt hat. Ihr, die Leute von Yathrib, ihr, die Leute von Medina, ihr habt mich eingeladen, ihr habt mich aufgenommen, ihr wart gut zu mir, ich bleibe bis zu meinem Lebensende bei euch. Deswegen sehen wir, diejenigen, die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi besuchen gehen wollen, gehen sie nach Mekka oder nach Medina? Sie gehen nach Medina. Der Prophet sallallahu alaihi wa alihi hatte die Möglichkeit, zurück nach Mekka zurückzukehren. Mekka gehörte ihm, er hat es zurückerobert. Aber der Prophet sagte, nein, ich werde euch nicht vergessen, was ihr für mich getan habt und ich werde in Medina bei euch bleiben, weil ihr habt mich aufgenommen, ich werde euch nicht vergessen, ich bleibe loyal euch gegenüber. Und das zeigt uns, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, auch wenn er vielleicht im Herzen, auch wenn er vielleicht Mekka mehr gemocht hat, aber die Leute von Medina waren ihm wichtig. Das ist die Stadt, die ihn aufgenommen hat. Und später auch die Imame der Ahlul Bayt a.s. liebten die Stadt Medina. Und deswegen hat der Prophet seinen letzten Atemzug auch in Medina getätigt und ist dort verstorben. Aber das war jetzt die Loyalität zu den Freunden. Selbst Loyalität zu seinen Feinden gegenüber. Was meine ich damit? Es gibt eine Person namens Abul Bukhtari. Diese Person war ein Götzendiener. Er war jemand, der den Islam nicht angenommen hat. Er war ein Götzendiener, er lehnte den Gesandten Gottes ab, er lehnte die Botschaft des Propheten ab. Er war kein Muslim. Aber er hat zu den Zeiten in Mekka den Propheten nicht bekämpft. Er hat ihn nicht bekämpft. Er war einfach nur jemand, der den Islam zurückgewiesen hat, der den Propheten zurückgewiesen hat, der nicht Muslim wurde. Aber er hat den Propheten nicht beleidigt, er hat den Propheten nicht beschimpft, er hat den Propheten nicht sanktioniert, wie die anderen Götzendiener und Mekkaner es getan haben. Im Jahre 2 nach der Hijra gab es eine große Schlacht, die erste große Schlacht im Islam. Was war das für eine Schlacht? Wer weiß es? Die Schlacht von Badr, richtig. Wo 313 Muslime gegen eine Armee von ungefähr 950 Götzendiener gekämpft haben, von den Mekkanern gekämpft haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sagte zu seinen Gefährten, oh meine Gefährte, wenn ihr diese Person Abul Bukhtari in der Armee sehen solltet, dann tötet ihn nicht. Aber o Gesandter Gottes, Im Jahre 2023 bezeichnen dich die Menschen als Mann des Schwertes und Mann des Todes und Mann der Gewalt und jemand, der nur Blut vergießen möchte. Das war doch ein Feind. Er hat deine Botschaft zurückgewiesen, er hat den Islam nicht akzeptiert. Der Prophet sagte, ja, er hat meine Botschaft nicht akzeptiert, er war kein Muslim, er hat den Islam zurückgewiesen, aber er hat uns nicht bekämpft. In Mekka, wo ich da war, diese Position, diesen Standpunkt, den er innehatte, den heiße ich ihm gut, den schreibe ich ihm gut. Das werde ich nicht vergessen. Deswegen, wenn ihr ihn sehen solltet auf dem Schlachtfeld, ich verbiete euch, dass ihr ihn tötet. Das ist Loyalität, selbst zu den Feinden gegenüber, dass du nicht einmal vergisst, wenn ein Feind nicht mal dir was Gutes tut, sondern dir nichts Schlechtes tut, obwohl er dir hätte was Schlechtes tun können. Der Koran sagt nicht umsonst, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Diese erhabene Charaktereigenschaft, die sehen wir bei den Propheten Gottes, die sehen wir bei den Imamen der Ahlul Bayt alaihim salam. Viele von uns tun sich vielleicht schwer, das überhaupt zu verstehen. Aber nicht umsonst ist Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi Khatam al-Nabiyyin, das Siegel der Propheten sallallahu alaihi wa alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Loyalität zu den Freunden, Loyalität selbst zu den Feinden, aber in erster Linie Loyalität zu der eigenen Familie. Vor allem gegenüber dem Ehepartner, in diesem Fall Khadija alayhi salam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi liebte Khadija mit einer Liebe, die nicht zu beschreiben war. Sodass Jahre später, nach ihrem Tod, Jahre später, der Prophet war in Medina und er hatte bereits andere Frauen geheiratet. Trotzdem sprach er über Khadija alayhi salam. Trotzdem weinte er, wenn Khadija erwähnt wurde, weil er sich daran erinnerte, Khadija war die Erste, die mir geglaubt hat. Khadija stand mit all ihrem Wesen und den Gütern zu mir, als alle gegen mich waren. Khadija war Amirat Quraysh, die Fürstin von Quraysh. Sie war eine angesehene Frau unter den Menschen. Aber man hat sie vor der Wahl gestellt. O Khadija, willst du bei Muhammad bleiben und du verlierst deinen Rang und wir werden über dich reden und wir werden dich ausstoßen und niemand wird bei dir sein? Oder verlässt du Muhammad und du hast deinen alten Rang wieder bei uns? Du bist dann Amirat Quraysh, wir respektieren und lieben dich und tragen dich auf unsere Köpfe. Khadija hat gesagt, niemals verlasse ich Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Auch wenn es bedeutet, dass ich unter den Menschen einen schlechten Rang habe. Auch wenn es bedeutet, dass die Menschen mich abstoßen und ablehnen. Und vor allem die Schwestern, diejenigen, die bereits Kinder haben, wissen, es ist schwierig, wenn man gerade schwanger ist und gerade das Kind zur Welt bringen möchte. Man braucht eine Frau an ihrer Seite. Man braucht eine Helferin an ihrer Seite. Khadija alaihi salam war so verlassen. Die Frauen haben sie so sehr gemieden, dass sie keine einzige Frau an ihrer Seite hatte, als Fatima alaihi salam zur Welt kam. Deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala ihr Frauen aus dem Paradies geschickt, die ihr helfen sollten, Fatima alaihi salam auf die Welt zu bringen. Und das ist die Ehre, die Khadija alaihi salam gebührt und keine anderen Frau. Und leider diese umayyadische Propaganda, die versucht, Khadija in die Ecke zu drängen, zur Seite zu schieben, als hätte sie keine Bedeutung und andere Frauen hervorzuheben, als wären sie die Lieblinge des gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Sodass aber sogar selbst die sunnitischen Bücher berichten, selbst sunnitische Bücher berichten und sagen, dass eine seiner Ehefrauen, Aisha in dem Fall, dass sie selber zum Propheten sagte, o Gesandter Gottes, es reicht, immer erwähnt zu Khadija. Immer sagst du, wie toll Khadija war. Immer sagst du, wie gut Khadija ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich mit einer besseren Frau ersetzt, die viel jünger ist, die hübscher ist, die jünger ist und so weiter. Und der Prophet daraufhin sagte, niemals, niemals, niemals hat Allah subhanahu wa ta'ala mir eine Frau gegeben, die besser war als Khadija alaihi salam. Wir sehen, Jahre danach war der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi hat immer über Khadija gesprochen und selbst diejenigen geehrt, die ihn an Khadija erinnert haben. Beispielsweise wird berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi einmal Geschenke von einer Gruppe von Frauen gegeben hat. Und man fragt ihn, Gesandter Gottes, wieso gibst du ihnen Geschenke? Er sagte, das sind Freundinnen von Khadija alaihi salam. Sie erinnern mich an Khadija und aus Liebe und Respekt zu Khadija ehre ich auch ihre Freunde. Eine ältere Frau beispielsweise auch wird berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi sie ehrte aus Respekt zu Khadija alaihi salam. Sallallahu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Deshalb dürfen wir nicht in eine Falle tappen. Diese Propaganda, die gegen Khadija durchgeführt wurde, führte dazu, dass sie in ein schlechtes Bild gerückt wurde. Man wollte ihr Ansehen schmälern. Und eines dieser weit verbreiteten, auch unter Schiiten weit verbreiteten Missverständnisse, auch wenn es da Meinungen gibt, dass es so war, aber in vielen Berichten und von vielen Gelehrten wird beispielsweise bestätigt, Khadija a.s., als sie den Propheten sallallahu alaihi wa sallam geheiratet hat, sie war nicht 40 Jahre alt, wie viele sagen. Viele von euch, auch sicherlich die hier sitzen, wenn ich fragen würde, wie alt war Khadija, als sie den Propheten heiratete, viele würden sagen 40. Ich bin auch damit aufgewachsen, dass sie 40 Jahre alt war. Aber wenn man recherchiert und schaut, wie die Überlieferungen sind, wie die Aussagen der Gelehrten sind, stößt man schnell auf Ergebnisse, die sagen, dass Khadija a.s. 28 Jahre alt war, als sie den Propheten heiratete. Der Prophet war 25 und Khadija war 28. Khadija wird in manchen Quellen als eine alte, verwitwete Frau dargestellt, die niemand wollte. Das war nicht Khadija a.s. Khadija war eine Frau in der Blüte ihrer Jugend mit 28. Sie war erfolgreich, sie hatte Güter. Viele wollten sie heiraten, sie hat aber alle anderen abgelehnt. Sie hat auf den richtigen Mann gewartet, bis sie selber den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sah, seine Eigenschaften, seinen Charakter kennenlernte und dann gesagt hat, so einen Mann will ich. Und dementsprechend so die Heirat zustande kam. Deshalb auch wir müssen aufpassen vor bestimmten Überlieferungen, vor bestimmten Aussagen, die Khadija eventuell in ein schlechtes Licht darstellen wollen oder schlechtes Licht rücken wollen. Das war nicht Khadija a.s. Und so sehen wir, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sowohl zu ihren Lebzeiten als auch nach ihrem Tod, war er loyal zu Khadija a.s. Wieso? Er hat nicht vergessen, was sie für ihn geopfert hat. Und diese herzzerreißende Geschichte kennt ihr alle mit dem Kaffern, mit dem Leichentuch, als Khadija a.s. verstarb. Diese Frau, die so viele Güter hatte, die so reich war, als sie verstarb, hatte sie kein Leichentuch, das sie komplett vom Fuß bis zum Kopf bedecken konnte. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn er ihre Füße bedeckt hat, hat ein Teil des Kopfes rausgeguckt. Wenn er ihren Kopf bedeckt hat, hat ein Teil ihrer Füße rausgeguckt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam weinte und sagte, oh Allah, da ist Khadija, die alles für den Islam gegeben hat, die all ihre Güter gegeben hat. Und der Prophet sagte, wären nicht die Güter von Khadija und das Schwert Alis, der Islam würde nicht erblühen. Der Islam wäre untergegangen. O Allah, da liegt Khadija, die alles geopfert hat und wir haben nun nicht einmal ein Leichentuch für sie. Und der Prophet weinte. Und daraufhin kam Jibrail a.s. mit 5 Leichentüchern. Ihr kennt die Geschichte. Ein Leichentuch war für Khadija a.s. Ein Leichentuch war für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ein Leichentuch war für Fatima al-Zahra a.s. Ein Leichentuch war für Amir al-Mu'minin a.s. Und das letzte Leichentuch war für Imam al-Hasan a.s. Und der Prophet fragte, O Jibrail, wo ist der Kaffan für meinen Sohn Hussein ibn Ali a.s.? Und Jibrail sagte, O Gesandter Gottes, Hussein ibn Ali wird auf dem Boden Karbalas getötet und er wird ohne Waschung und ohne Kaffan bestattet. Das war Khadija a.s. Und der Prophet hat nicht vergessen, was sie für ihn geopfert hat, was sie getan hat. Und dementsprechend auch Jahre nach ihrem Tod hat er sie erwähnt. Heutzutage leider, manche sind 15 Jahre verheiratet, 20 Jahre verheiratet, haben bereits erwachsene Kinder. Ein kleines Problem und plötzlich ist der Mann der schlimmste Mann, der jemals auf diese Erde gegangen ist. Eine kleine Auseinandersetzung und plötzlich ist die Frau die schlimmste Frau, die es je auf dieser Welt gegeben hat. Wo sind die 15 Jahre Ehe? Wo sind die 20 Jahre Ehe? Wo sind die guten Zeiten, die ihr gemeinsam hattet? Ist plötzlich von heute auf morgen alles verloren gegangen? Nur wegen einer Auseinandersetzung oder einem Problem? Wegen einer Kleinigkeit wirft man all diese guten Jahre, die man gemeinsam hatte, weg. Das heißt, auch da lernen wir vom Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa sallam, wir müssen auch immer die guten Dinge im Kopf behalten. Ja, es mag sein, dass man gewisse Probleme hat, gewisse Streitereien entstehen, aber das bedeutet nicht, dass man all die guten Tage vergisst, wo mein Ehepartner, Ehepartnerin mir zur Seite stand, mir geholfen hat, mich unterstützt hat, wo alle vielleicht gegen mich waren. Heutzutage wird leider genau dieser Punkt unterschätzt, dass man nicht loyal gegenüber seinem Ehepartner beispielsweise ist. Und das ist ein sehr, sehr gefährlicher Punkt und trauriger Punkt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zeigt uns, wie man loyal zu seinem Ehepartner sein muss. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
Und daher sagt der Heilige Koran, auch wunderschön in Surah 2, Vers 237, وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Und vergesst nicht das Gute, das zwischen euch war. Ja, jetzt gerade habt ihr Probleme oder Streitigkeiten oder man kann den anderen gerade nicht sehen. Ja, das kann vorkommen. Aber vergesst nicht das Gute, was zuvor zwischen euch war. Die ganzen Jahre, die ihr zusammen verbracht habt. Das ganze Leben, das ihr euch aufgebaut habt. Die Kinder, die ihr gemeinsam erzogen habt. Die Freunde, die ihr gemeinsam habt. Das gesamte Leben, was ihr euch aufgebaut habt. Vergesst das nicht in diesen Augenblicken. Werft nicht alles so leichtfertig weg, als wäre nichts passiert. Das sind alles Dinge, mit denen wir, die wir immer im Hinterkopf behalten sollten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zeigte also seine Loyalität gegenüber Freunde, Feinde und Familie und Leuten, die ihm auch nur eine kleine, winzige, gute Tat entgegengebracht haben. Einmal wird beispielsweise berichtet, einer der Beduinen. Und das war, bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam seine erste Offenbarung bekam. Weil wir wissen, der Prophet bekam ja seine erste Offenbarung im Alter von 40 Jahren. Vor der Offenbarung gab es mal einen Beduin, der den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zum Essen eingeladen hat. Ein ganz bescheidenes Essen, es war nicht mal irgendwas Großartiges, aber er hat den Propheten eingeladen zum Essen. Jahre später, Jahrzehnte später, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war in Medina. Sein Prophetentum war ausgerufen, er hatte eine große Anhängerschaft. Er war der Führer der von Medina und der islamischen Umma. Jahrzehnte später kamen einige zu diesem Mann, sagten, oh, du, weißt du denn nicht, Muhammad, der ist jetzt Prophet und der ist in Medina und er hat eine große Anhängerschaft. Hast du ihn nicht mal vor ein paar Jahrzehnten zum Essen eingeladen? Sagen wir mal vor 20, 30 Jahren. Er sagte, ja, geh zu ihm, vielleicht bekommst du jetzt etwas. Schaut erstmal diese Art und Weise, so nach dem Motto, geh zu ihm, vielleicht kannst du irgendetwas rausholen. Und dieser Mann ging zum Propheten, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, oh Gesandter Gottes, der Friede sei mit dir. Der Prophet grüßte zurück. Er sagte, erinnerst du dich, vor so und so vielen Jahren habe ich dich mal zum Essen eingeladen. Er sagte, ja, das stimmt. Und jetzt, was möchtest du, so nach dem Motto, ich weiß, worauf du hinaus bist, was möchtest du? Er sagte, ich möchte 200 Schafe. Und ein Schaf bereits war damals extrem teuer. Und er kam und sagte, ich will 200 Schafe. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam stand da, die Gefährten standen da, sie haben sich aufgeregt über ihn. Die Gefährten standen auf, wie kannst du es wagen? Nur weil du ihn vor 20 Jahren zu Brot und ein bisschen Gemüse oder ein bisschen Fleisch eingeladen hast, hast du jetzt die Dreistigkeit, hierher zu kommen und ihm ins Gesicht zu sagen, du willst 200 Schafe dafür, schämst du dich nicht? Der Prophet beruhigte sie, er sagte, nein, nein, stopp. Gebt ihm das, was er will. Er will 200 Schafe, gebt ihm das. Er hat mir damals was Gutes getan. Ich schulde es ihm, gebt ihn, er will 200 Schafe, soll er nehmen. Er hat ihm die Schafe gegeben, der Mann ist weggezogen und schaut, was der Prophet danach gesagt hat. Weil die Leute haben gedacht, okay, wenigstens kommt jetzt vielleicht so ein gehässiges Wort. So nach dem Motto, was glaubt er, wer er ist, nur weil er mich jetzt vor 20 Jahren, 30 Jahren zum Essen eingeladen hat, 200 Schafe, was ist das für ein Geizhals? Kennt ihr das manchmal? Irgendetwas passiert, du bist in der Anwesenheit von jemandem und man denkt, okay, jetzt wird er irgendwas Schlimmes sagen, jetzt wird er irgendwas Schlechtes sagen. Man hat so diese Erwartungshaltung, jetzt wird er irgendwie so einen bösen Satz rauslassen. Die Gefährten standen, na, okay, wird der Prophet jetzt irgendwas sagen? Und schaut, was der Prophet sagte. Er sagte, wenn er wollte, hätte er noch viel mehr verlangen können. Er hätte das verlangen können, was die alte Frau von Bani Israel verlangt hat. Und die Gefährten waren verwundert, oh Gesandter Gottes, was ist diese Geschichte mit der alten Frau von Bani Israel, was hat sie verlangt? Und der Prophet sagte, es ist eine lange Geschichte, aber Allah subhanahu wa ta'ala beauftragte Musa alaihi salam etwas zu suchen und nur eine ältere Frau wusste, wo das ist, was der Prophet suchen sollte. Musa alaihi salam ging zu ihr, ich brauche das. Sie sagte, ja, kann ich dir verraten, wo es ist, aber es ist nicht kostenlos. Was verlangst du dafür? Sie sagte, ich will zwei Dinge. Zum einen, ich bin eine ältere Frau, bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er mich jünger macht. So wie Zulaycha. Und zweitens, bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass ich den gleichen Rang im Paradies habe wie du. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, dieser Mann hätte das verlangen können, was die alte Frau von Bani Israel verlangt hat und ich hätte es ihm trotzdem gewährt. Mit anderen Worten, egal was für eine gute Tat jemand mir entgegengebracht hat, ich vergelte es ihm mit einem Vielfachen an Gutem zurück. So wie der Koran sagt und also wenn man es auf Deutsch übersetzt und wird das Gute nicht mit dem Besseren vergolten, ja, ich denke, das ist eine gute Übersetzung, und wird das Gute nicht mit dem Besseren vergolten, wenn dir jemand etwas Gutes tut, gib es ihm doppelt und dreifach und vierfach zurück. Bestes Beispiel, jemand kommt und sagt, Assalamu alaikum. Was antwortest du? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Du gibst ihm das Doppelte, das Dreifache wieder zurück. Ein Gelehrter berichtet mal von einem Fall, und das zeigt leider die traurige Realität heutzutage. Wir nennen uns Muslime, wir kennen diese Geschichten vom Propheten, aber inwiefern setzen wir sie in unserem Leben um? Ein Gelehrter berichtet, er hatte mal einen Freund gehabt, der als ihn besuchen hat, er hat gesehen, dieser Freund, er ist so ein richtiger Geschäftsmann. Er ist im Business drin, er kann Firmen gründen, er unterstützt Startups quasi, dass sie ihre Firma aufbauen, die GmbH quasi stark machen. Wenn sie irgendwie Hilfe brauchen, hat er sie unterstützt, auch finanzielle Unterstützung gegeben, Geschenke gegeben. Er hat so viele Leute unterstützt, dass sie ihr Business aufbauen. Und er hat ihnen auch Geld gegeben, teilweise 10.000, teilweise 20.000. Er war ein großzügiger ein hilfsbereiter Mensch, der viele Leute unterstützt hat. Und dieser Mann berichtet, er sagte, eines Tages bin ich in ein anderes Land geflogen und hatte dort einen Autounfall. Und dieser Unfall führte dazu, dass ich mehrere Monate nicht arbeiten konnte. Und ich war im Bett, ich war zu Hause, ich konnte nicht arbeiten, ich hatte plötzlich kein Geld mehr, alles war aufgebraucht. Und ich habe diese Freunde angerufen, von denen ich dachte, das sind Freunde. Jeden Einzelnen habe ich angerufen. Kannst du mir kurz helfen? Ich bin gerade in einer schwierigen Situation. Gib mir nur $5,000, dass ich wenigstens ein bisschen auf die Beine komme. Du kriegst es auch wieder. Er sagte, nicht ein einziger von denen hat mir geholfen. Nicht ein einziger hat mir irgendetwas gegeben. Und dann habe ich erkannt, wer ein wahrer Freund ist und wer nicht. Ich dachte, ich hätte viele Freunde. Aber es hat sich gezeigt, dass ich nicht einen einzigen guten Freund hatte. Weil in solchen schwierigen Zeiten zeigt sich, wer wirklich dein Freund ist und wer nicht. Wer vergisst, dass du ihm etwas Gutes getan hast und wer das nicht vergisst. Dann hat sich gezeigt, in diesen schwierigen Situationen zeigt sich, wer wirklich dein Freund ist. Wenn du in einer schweren Situation bist und jemanden um Hilfe bittest und die Person antwortet, dann weißt du, das ist ein wahrer Freund. Der lässt dich nicht im Stich, sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten. In guten Zeiten ist jeder dein bester Freund. In guten Zeiten, wo es dir gut geht, wo du Geld hast, wo du die anderen zum Essen einladen kannst, wo du mit den anderen was unternimmst, wo ihr gemeinsam Spaß habt, da ist jeder gut zu dir, da ist jeder dein Freund. Aber zieh mal um und ruf die Leute an, kannst mir beim Umzug helfen. Ich habe mir gestern mein Zeh gestoßen, ich bin spontan jetzt nach Afrika verreist, ich habe zufällig morgen genau um die Zeit einen Termin, okay, ich verschiebe es, nein, da habe ich den nächsten Termin. Plötzlich siehst du, du stehst da alleine da. Das ist die traurige Realität. Das ist genau das Gegenteil von Loyalität. Wir sollten versuchen, unser Leben loyal zu gestalten gegenüber unseren Mitmenschen. Dass wir genau diese Punkte nicht weiterführen. Dass, wenn wir gebraucht werden, auch loyal sind. Dass wir nicht vergessen, was die anderen für uns getan haben. Genauso wird beispielsweise auch von einem anderen Mann berichtet. Auch derselbe Gelehrte erzählt diese Geschichte. Er sagt, es gab auch einen Mann, der wohltätige Vereine und Organisationen hatte. Und ein anderer Mann rief ihn an und er sagte, ich habe gehört, du hilfst Menschen, du unterstützt sie, wenn sie Hilfe brauchen. Er sagte, ja, ich helfe Leute. Er sagte, ich möchte so gerne zu Hajj gehen, aber ich habe nicht die finanziellen Mittel dazu. Kannst du mir helfen? Also erstmal ist es natürlich, man istata'a ilayhi sabila, wie der Koran sagt, wenn du kein Geld hast, zu Hajj zu gehen, bist du auch nicht verpflichtet zu gehen. Du darfst dir keine Schulden machen oder du darfst dir keinen Kredit nehmen oder sonst irgendwas, um zu Hajj zu gehen. Du darfst dir keine Schulden bei jemand anderem machen, um zu Hajj zu gehen. Im Gegenteil, wenn du Schulden bei jemandem hast, musst du erstmal diese Schulden abdecken, bevor du dann zu Hajj gehst. Er sagte aber, kannst du mich unterstützen? Ich will so gerne zu Hajj gehen. Er sagte, kein Problem, ich sponsere dir die Hajj. Die Hajj geht auf meine Kosten. Das war so ungefähr vor 20, 30 Jahren, also wo es noch nicht 10.000 Euro gekostet hat wie heute. Das war damals noch etwas billiger. Er sagte, ich zahle dir die Hajj. Die Jahre schritten voran, die Situation änderten sich. Der Mann war in einem anderen Land, also nicht in seinem Heimatland. Er kehrte zurück zu seinem Heimatland, wurde dort Premierminister von seinem eigenen Land, wo er erstmal im Exil lebte. Er wurde Premierminister dort. Und diese Person, dem die Hajj gesponsert hat, erzählt dem Gelehrten, er sagte, ich habe ihn angerufen, einfach nur Hallo zu sagen. Ich wollte nichts von ihm. Mir geht's gut, Alhamdulillah. Einfach nur, weil wir früher alte Freunde waren, alte Bekannte. Ich habe ihn einfach nur angerufen, um einfach mal zu grüßen, um Hallo zu sagen. Ich habe ihn angerufen, hallo, salam alaikum, alaikum salam. Ja, ich wollte mal grüßen, ich bin der und der von damals, weißt du noch? Nee, wer? Ja, der und der, wir haben uns da und da kennengelernt, wir haben so viel Zeit verbracht. Nee, ich kann mich nicht erinnern. Du, als du zu Hajj gehen wolltest, ich habe dir doch die Hajj bezahlt. Das ist, nee, sorry, ich kann mich nicht erinnern, und hat aufgelegt. Er sagte, bei Allah, ich wollte nichts von ihm, ich wollte einfach nur grüßen. Er dachte bestimmt, jetzt wo ich Premierminister bin und Kontakte habe, will ich jetzt irgendwas von ihm. Nein, nein, sorry, ich kenne dich nicht. Zack, aufgelegt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi zeigt uns, er war Herrscher in Medina, er hatte alle möglichen Sachen und trotzdem jeder, dem etwas in der Vergangenheit Gutes angetan hat, er hat ihm mit einem Vielfachen das Ganze zurückgegeben. Es gibt noch eine weitere schöne Geschichte und damit beenden wir inshallah den Vortrag. Es gibt noch eine schöne Geschichte über den Herrscher und den König von Abyssinien. Ihr alle kennt sicherlich den Film Ar-Risala, wo Ja'far al-Tayyar, der Bruder von Imam Ali und Cousin des Propheten, zum Herrscher ging. Weiß jemand, wie er heißt? Bitte? Zu dem Herrscher von Abyssinien damals, wo Ja'far al-Tayyar hingegangen ist, im Auftrag des Propheten. Der Herrscher hieß An-Najashi, der Herrscher von Abyssinien damals. Als Ja'far al-Tayyar zurückkehrte zum Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa alaihi, hat ihm eine Geschichte erzählt. Er sagte, ich sah eines Tages, wie dieser An-Najashi, und das war der König von Abyssinien, ich sah einmal, wie er einmal auf dem Boden saß, seine Krone war weg, diese königliche, erhabene Kleidung hat er abgelegt. Er saß auf dem Boden und hat irgendwas rezitiert, irgendwas gelesen. Er sagt zu ihm, oh Najashi, du bist König, du, so, was ist los in dem Zustand, was ist passiert? Und er sagte, ich las in der Bibel, dass wenn Allah, wenn Gott, Allah, also auch die Araber sagen übrigens zu Gott Allah, manche denken, nur die Muslime sagen das, nein. Er sagte, in der Bibel steht, dass wenn Allah jemandem ein Geschenk gibt, dass man sich als Dankbarkeit bescheiden zeigen muss. Deswegen möchte ich meine Bescheidenheit zum Ausdruck bringen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagte, warum, was ist der Grund dafür, warum du Gott dankst? Er sagte, mich hat soeben die Nachricht ereilt, dass dein Cousin Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi die Schlacht von Badr gewonnen hat. Und mich hat es erfreut. Mich hat es erfreut. Ich finde, er ist auf einem richtigen Weg. Er ist auf einem guten Weg. Es hat mich erfreut und ich möchte Gott meine Dankbarkeit erweisen, dass er diese Schlacht gewonnen hat. Ja'far al-Tayyar hat dies dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi erzählt. Der Prophet hat sich das gespeichert, diesen Standpunkt, den Najashi da hatte. Und nur weil er sich gefreut hat für etwas, was gut für den Propheten war. Jahre später gab es eine Delegation von Najashi, christliche Gelehrte, die nach Medina kam zum Propheten. Die Menschen standen auf, sie wollten sie bewirten, Gastgeber, sie wollten was machen. Der Prophet sagte, nein, ich persönlich stehe auf. Der Prophet persönlich ist aufgestanden und hat sie bewirtet. Und als man gefragt hat, o Gesandter Gottes, warum? Er sagte, das sind Abgesandte von An-Najashi. Ich erinnere mich an diesen Standpunkt, wo er dankbar war, weil wir die Schlacht von Badr gewonnen haben. Ich möchte meine Ehre und Respekt ihm gegenüber erweisen, indem ich seine Delegation höchstpersönlich ehre. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Das ist die Moral und der Charakter des Siegels aller Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Und wie es heißt, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah weiß am besten, wem er seine Botschaft anvertraut. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass das Siegel der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi die Vollkommenheit des Menschdaseins erleben wird, verkörpern wird. Er weiß, dass er die Barmherzigkeit und Gnade Gottes auf dieser Welt verkörpern wird. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Deshalb, das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi sollten wir uns in jeglichen Aspekten als Vorbild nehmen, speziell was seine Moral und seinen Charakter anbelangt, weil er selber war es, der sagte, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Wahrlich, ich wurde nur gesandt, um die Moral und die Tugenden zu vervollständigen. Und dieses innama im Arabischen, Adatul Hasr, sagt man dazu, innama kann man übersetzen mit, wahrlich, ich wurde nur dafür gesandt. Das heißt, als wolle der Prophet sagen, ich wurde nur gesandt, um die Moral der Menschen zu vervollständigen. Weil Religion ist Moral, Religion ist Ethik, Religion ist Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen. Religion ist gut, zueinander zu sein. Religion ist, die anderen Menschen zu unterstützen. Religion ist, jemanden mit einem Blick anzuschauen, der ihn erfreut, der ihm ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Deswegen ist ein Lächeln eine Sadaqa gegenüber den Menschen, wenn man es macht. Das ist Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi und es ist unsere Aufgabe, den Menschen diesen Muhammad näher zu bringen, inshallah. Wa akhiru da'wana in alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu ala Muhammadin wa ala baytihi at-tayyibin at-tahirin.
Al-Hubbu Muhammad, النور محمد الحب محمد النور محمد الطهر محمد والحق محمد.